Lieber Matthias Reich, heute wollen wir mal hübsche Klischees gnadenlos zerstören, Traumbilder, die wir wahrscheinlich alle in Bezug auf Japan haben, die Kirschblüte, der Kimono, der schneebedeckte Fuji, die schnellen Züge, das verrückte Tokio, das leckere und so hübsch arrangierte Essen. Sie beschreiben in Ihrem Buch, was Sie dachten, niemals über Japan wissen zu wollen, ein völlig anderes Japan, das eher skurril ist, denn verlockend. Fangen wir doch mal an mit der Kirschblüte, dem Signaturbild auf den Plakaten. Die ist in echt ja wohl gar nicht so romantisch, oder?
Naja, die Kirschblüte ist schon an sich romantisch. Aber wenn man in der Großstadt lebt, gibt es den kleinen Nachteil, dass man die mit Millionen anderen Menschen teilen muss. Also da gibt es schon mehr Menschen als Kirschblüten und es geht dann doch etwas lauter zu.
Lauter? Ich denke, die Japaner sind immer so vornehm, leise, zurückhaltend.
Außerhalb der Kirschblüte und außerhalb der Kneipen gern, aber Kirschblütenzeit ist die Zeit, bei der man die Kollegen und die Freunde packt und dann ja, also zum großen Teil sich recht hemmungslos betrinkt.
Na, das ist ja dann weniger schön. Gehen wir mal weiter zum Fuji-san, dem Fujiyama, wie er bei uns so schön falsch heißt. Wer da das majestätische Bild mit Schneekuppe haben will, der wird als Besucher wahrscheinlich eher enttäuscht sein.
Das ist richtig. Das hängt ganz stark von ab, wann man in Japan ist. Also im Winter sieht er wirklich schön aus. Also schöne Postkartenansicht und man kann ihn von Tokio aus, naja, ich würde mal sagen, an jedem zweiten oder dritten Tag auch richtig gut sehen. Der ist ja immerhin 100 Kilometer entfernt. Mhm. Aber wer im Sommer hinfährt, sieht sich dann doch ja häufig etwas enttäuscht, denn da ist nichts mit Schnee. Und wenn man ihn zum Gesicht bekommt, dann ist es ja ein großes graues Etwas.
Mhm. Und da kann man mal drauflaufen, oder? Ist das dann für Nicht-Gipfelstürmer eher nicht geeignet?
Man kann auf den Fujisan gehen, allerdings ist er nur im Juli und August geöffnet. Also genau dann, wenn es keinen Schnee gibt und aus gutem Grund. Also da sind schon erfahrene Bergsteiger im Winter ums Leben gekommen. Also erst vorgestern, glaube ich, 2.
Ups.
Und deswegen darf man da als Laie wirklich nur rauf, wenn es schneefrei ist. Und ja, das wäre dann im Juli und August. Aber da muss ich dann auch vorwarnen, man ist nicht allein.
Das kann ich mir auch wieder vorstellen. Wahrscheinlich der Ameisenpfad durch die Mondlandschaft.
Genau.
Gut, es gibt ja diesen wunderbaren Film Lost in Translation. Und der stimmt ja tatsächlich, wie ich selbst erleben durfte. Die Englischkenntnisse der Japaner sind äußerst rudimentär, wenn überhaupt vorhanden.
Das ist schon fast geschmeichelt, ja. da gibt es noch sehr viel zu tun vor den Olympischen Spielen.
Mhm. Gibt es denn Worte, die man unbedingt können sollte als Ausländer, um wenigstens den guten Willen zu zeigen?
Also ich denke, egal in welches Land man fährt, man sollte schon Bitte und Danke können.
Mhm. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was heißt das denn Bitte und Danke? Kleiner Kurs hier am Mikrofon.
Also Bitte, die gängigste Form lautet Onegai shimasu.
Okay.
Und okay. Danke, entweder das halbwegs bekannte Arigato oder zumindest, wenn das zu lang ist, ein Domo.
Na gut, das geht ja noch. Da können wir noch ein bisschen dran üben. Dann sind wir wenigstens vorbildlich. Das Problem ist ja auch, habe ich selbst festgestellt, in Tokio zum Beispiel, überhaupt eine Adresse zu finden, geschweige denn nicht rettungslos in der rummeligen U-Bahn verloren zu gehen.
Das ist richtig. Und man beginnt sich wirklich zu fragen, was eigentlich geschehen ist mit den Reisenden, bevor es die ganzen Tablets gab und die ganzen Handys, mit denen man sich mit Google Maps zurechtfinden kann.
Ja, genau.
Ich kenne ja Japan auch ziemlich gut vor dieser Zeit und ja, da gibt es verschiedene Probleme, mit denen man kämpft. Das ist zum einen sind das die wirklich dieses verwirrende Bahnnetz mit Dutzenden von Linien und was auch nicht gerade hilft, sind die komplett ahnungslosen Taxifahrer, die sich überhaupt nicht auskennen in der eigenen Stadt.
Das ist hier zwar in Berlin auch manchmal so, aber in Japan, wo man eben nichts lesen kann, ist es noch schlimmer dann.
Ja, also es gibt ja auch keine Straßennamen, beziehungsweise sehr selten nur. Und um das Ganze dann noch ein bisschen runder zu machen, werden die Häuser auch nicht der Reihenfolge durchnummeriert, sondern je nachdem, wann die Häuser gebaut wurden, sodass man sich wirklich an Sachen orientieren muss. Also man trifft sich dann eben nicht an der Adresse, sondern sagt dann am McDonald's, an der Straßenecke, okay, am Nebeneingang. Ja.
Gut, McDonald's ist eine gute Überleitung. Essen. Zumindest beim Essen müsste man doch gut klarkommen. Sushi kennen wir ja auch hier. Und wenn man Suppen mag, die Ramen, da werden die verschiedenen Sorten, so habe ich zumindest gesehen, in vielen Restaurants ja täuschend echt in Wachs nachgebildet ausgestellt. Oder muss man jetzt beim Sushi vorsichtig sein, dass man nicht eher etwas Gewöhnungsbedürftiges vorgesetzt bekommt?
Beim Sushi geht es eigentlich, obwohl sich gelegentlich Leute auch erschrecken, wenn dann plötzlich rohe Oktopus-Tentakel dort auf dem Reisbällchen liegen. Aber das Schöne ist ja, wie Sie schon angedeutet haben, dass in der Regel das Essen bereits draußen, also wirklich täuschend echt, in Vitrinen ausgestellt wird. Und sehr oft gibt es auch Menüs, in denen wirklich Fotos von den Sachen zu finden sind. Und das macht das schon doch relativ einfach.
Aber ich habe da auch festgestellt, damals war das Sushi frisch. Also das muss man ihm wirklich zugestehen. Es war wirklich frisch. Aber so frisch, dass man doch etwas irritiert war, weil das noch ein bisschen zuckte auf dem Teller.
Das gibt's, das.
Okay, wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Gut. Das findet man beim Sushi-Laden eigentlich seltener, aber es gibt ein paar Restaurants, die bieten sowas an. Das ist eine Spezialität. Also da sollte man schon aufpassen, wo man mit den Stäbchen rumstochert, weil es könnte doch zucken.
Oder eine Gegenwehr herausfordern. Darauf ein Sake, ein Reisschnaps, aber Alkohol ist in Japan ja wohl generell ein Problem. Viele trinken ihn, Sie haben es ja eben schon am Anfang gesagt, beim wunderbaren Kirschblütenfest, aber nur wenige sollten es eigentlich tun.
Ja, also es gibt, ich denke, es ist ein Vorurteil, dass Japaner im Allgemeinen nicht trinken können. Ich glaube, es sind 30% oder so, denen das Enzym fehlt, aber man trinkt halt trotzdem. Und das kann man auch wunderschön jeden Abend in den Baren erleben, wo man definitiv ein paar zu Betrunkene in jedem Abteil trifft.
Wenn es dann noch schön rummelig voll ist, das ist ein besonderes Vergnügen.
Das ist sehr angenehm. Ja, da gab es auch schon Anekdoten, die Sie bestimmt nicht im Radio senden wollen.
Nein, ich glaube, unser inneres Auge kann sich das schon sehr gut vorstellen. Was mich gewundert hat bei meinem Besuch, waren die vielen Schnellimbisse. Also ich dachte immer, japanisches Essen oder die Japaner generell essen so gesund.
Das ist theoretisch richtig. Also die Hausmannskost ist ja wirklich extrem gemüselastig. Also das ist noch wichtiger als Fisch oder Fleisch sogar. Aber es ist eben auch eine hektische Welt, vor allen Dingen in den japanischen Städten. Und dementsprechend gibt es extrem viele Schnellimbisse. Wobei man sagen muss, dass man das im Stehen am Kiosk essen, das gibt es in Japan gar nicht. Mhm. Aber Fastfood ist sehr beliebt und auch weniger berüchtigt. Also man sieht wirklich im McDonald's alle Altersgruppen. Und es gibt unglaublich viele Fastfood-Restaurants, sodass man sich als Besucher schon manchmal Sorgen macht.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich im Lebensmittelladen war, ich konnte zwar nicht genau lesen, was es jetzt war, aber es waren unglaublich viel eingeschweißte Sachen, die man irgendwie nur noch in die Mikrowelle schieben sollte.
Das ist richtig, ja. Und es kaufen ja auch sehr, sehr viele Menschen ihr Essen in den sogenannten Convenience-Stores, also die wirklich rund um die Uhr jeden Tag geöffnet haben. Und theoretisch könnte man davon leben, aber ja, es ist nicht das Gesündeste, also das steht fest.
Ja, er hat diese kleinen Kästchen, die man aufreißt, heißes Wasser drauf, dann hat man wunderbare asiatische Nudeln, die man noch drei Tage ineinander aufstößt von. Nun gibt es ja, wenn wir aufstoßen, Fettnäpfchen, auch wieder eine geglückte Überleitung. Es gibt so viele tausend Fettnäpfchen, die man treten kann in Japan. Ist Japan eigentlich auch heute noch so abergläubisch?
Also abergläubisch ist man immer noch, das hat durchaus noch Bestand. Man hat sich, Gott sei Dank, zumindest in den größeren Gebieten, damit abgefunden, dass nicht alle Ausländer sofort genau wissen, was man lieber nicht tun sollte. Aber es gibt, ja, die Fettnäpfchen bleiben bestehen. Und auch wenn Japaner versuchen, das zu verbergen, dass man gerade in eins getreten ist, gibt es doch ein paar ganz berühmte, bei denen dann wirklich, oh mein Gott, was ist hier los? Momente kommen, und dazu gehört zum Beispiel, ja, in Hausschuhen, also in Straßenschuhen, einen Bereich im Haus betreten, den man nicht betreten darf. Oder der Klassiker ist auch, die Stäbchen senkrecht in den Reis zu stecken.
Ups, na gut, das hätte ich so nicht gemacht, aber mit den Schuhen, das ist wichtig, und ich habe mich erinnert, ich glaube, für die Toilette muss man nochmal extra Schuhe anziehen.
Genau, genau. Und wenn man damit plötzlich im Wohnzimmer steht, dann ist die Freude groß.
Genau, da ist der Besuch zu Ende. Aber man würde es ja wenigstens höflich angezeigt bekommen, denn höflich sind die Japaner doch, oder?
Höflich sind die Japaner oberflächlich, ja. Also im Ausland in der Regel sowieso, aber Japaner können auch recht ruppig sein. Und das geschieht zum Beispiel in Firmen. Also da wird, ja, da geht es ein bisschen rauer zu als in deutschen Firmen. Und auch im ganzen Dienstleistungsgewerbe, also wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn einem Kunden was nicht passt, legt man schon gern die Höflichkeit ab für eine Weile.
Aber auch wenn die japanischen Männer schreckliche Machos und ziemlich, sag mal, emanzipationsfeindlich sind, an einem Ort ist ja jeder König, dann nämlich, wenn er Kunde ist, in den Geschäften. Da wird man doch hofiert bis zum geht nicht mehr.
Das ist richtig. Dafür ist Japan bekannt, und das ist auch, man merkt das selbst, wenn man lange in Japan gelebt hat und dann irgendwo anders hinfährt, dann merkt man auf einmal, wie extrem die Kundenfreundlichkeit in Japan ist.
Ja, das ist doch auch mal ganz schön, wenn man dauernd Menschen hat, die sich also bis zum Boden fast verbeugen, nur weil sie einem nicht genau das geben können, was man gerne haben möchte.
Ja, ja, das kann mitunter auch etwas irritieren, aber ja, die Kundenfreundlichkeit ist schon beachtlich. Also,
gerade für jemanden, der hier in Berlin lebt, ist das geradezu eine Vorstellung, genau, die man sich gar nicht in den Kopf hineinbringen möchte. Weg von den sanften Kirschblüten ist ja auch das Fernsehprogramm der Japaner. Also wer da im Hotelzimmer mal durch die Kanäle zappt, hat nach wenigen Minuten das Gefühl, selbst der trashigste deutsche Privatsender hat mindestens im Vergleich dazu Arte-Niveau.
Also was fehlt im japanischen Fernsehen, sind wirklich ja sehr hochwertige Sendungen, die sich mit Politik zum Beispiel beschäftigen. Also das fehlt leider. Also das geht mir auch ziemlich ab hier. Die Japaner haben nur einen völlig anderen Humor. Und da erstmal dahinter zu steigen, das braucht schon eine ganze Weile. Also
ja, wenn man ohne Fernsehshows gesehen, die waren aber schon jenseits der Schmerzgrenze.
Ja, da gibt es schon sehr schöne Exemplare, wo man sich fragt, was das soll. Immerhin gibt es aber in Japan keine Telefonsex-Werbung im Fernsehen, und das ist auch schon mal was.
Ja gut, dafür gibt es in Japan dann den Automaten, wo man gebrauchte Unterwäsche ziehen kann. Ist auch sehr charmant.
Okay, wir können den ich immer noch nicht gefunden habe.
Ach so. Ich dachte, die würden an jeder Straßenecke, so wurde das zumindest kolportiert, dass es quasi an jedem Umsteigebahnhof einen extra Automaten gibt.
Also ich kenne noch keinen, der den gesehen hat und der wüsste, wo er steht. Also es gibt ein Stadtviertel, wo ich mir denken könnte, eventuell steht oder stand der da rum. Aber das ist
Na, schon. Da haben wir doch wenigstens ein Vorurteil jetzt hier ausräumen können. Das ist doch auch mal was Schönes. Was Sie dachten, niemals über Japan wissen zu wollen, von Matthias Reich, erschienen im Conbook Verlag für 10,30 € und äußerst vergnüglich als Vorbereitung für die kommende Japanreise. Denn die sollte man auf jeden Fall tun. Es ist ein faszinierendes Land, auch wenn man manche Vorstellungen vielleicht revidieren sollte, die man so schön im Kopf angesammelt hat. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.